ARD.
Wir leben in einer überalterten Gesellschaft. Nach den letzten statistischen Daten waren zuletzt etwas mehr als 14 Millionen Menschen in Deutschland minderjährig. Knapp 19 Millionen allerdings waren schon im Rentenalter, also fast ein Drittel mehr. Und wir leben in einer Zeit der Krisen. Klimawandel, Kriege, Inflation, Rechtsextremismus und die Corona-Pandemie wirkt gerade noch nach. Wer denkt an die jungen Menschen, wenn es um Krisenbewältigung geht, die zahlenmäßig eigentlich schon eine Minderheit darstellen? Heute gibt es hier mal wieder eine besondere Folge unseres Wissenschaftspodcasts, denn wir kommen auch dahin, wo ihr seid, zum Beispiel nach Niedersachsen. Die Aufzeichnung, die ihr jetzt hört, ist vom November 2024.
Synapsen. Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Live-Ausgabe NDR Info Wissenschaft live aus Braunschweig. Wir freuen uns, wieder zu Gast sein zu dürfen im Haus der Wissenschaft, präsentiert in Zusammenarbeit mit der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk. Kindheit in Deutschland heißt heute auch Großwerden im Generationenschatten. Ich habe eben schon ein paar Zahlen genannt, hier kommen noch welche. Nur rund 14% der Menschen in Deutschland gehören zu denen, die immer als Generation Alpha bezeichnet werden. Das heißt, sie sind jünger als 14 Jahre. Und sie sind es, die natürlich am meisten betroffen sein werden von Zukunftsentscheidungen der Politik. Diese Entscheidung mitgestalten dürfen sie meistens aber trotzdem nicht. Und immer wieder lesen wir davon, dass die psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen beeinträchtigt ist, dass wir Anlass zur Sorge haben. Stresssymptome nehmen zu, Depressionen und Angststörungen werden mehr, so heißt es immer wieder. Was sagen uns diese Zahlen? Gucken wir nur genauer hin, was vielleicht gut wäre, oder ist unsere Jugend in der Krise, in einer Krise, die so, wie sie jetzt da ist, neu ist? Und wie viel haben ihre Ressourcen in der Gemeinschaft damit zu tun, ob sie persönlich herausfordernden Lebenslagen bewältigen können? Darüber möchte ich heute sprechen. Und das tue ich mit diesen Gästen. Sarah Schäfer ist bei uns aus Braunschweig. Sie ist Juniorprofessorin an der Technischen Universität Braunschweig. Und zwar für klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters. Und, das macht sie besonders interessant für uns heute Abend, sie ist auch Resilienzforscherin. Was macht Menschen resilient? Aber auch, was kann Resilienz fördern? Herzlich willkommen, Frau Schäfer. Jetzt habe ich eben das Stichwort Resilienz gesagt. Ich liefere gleich mal eine Übersetzung nach. Korrigieren Sie mich, wenn ich nicht korrekt übersetze. Viele kennen den Begriff vielleicht. Es geht um die Fähigkeit, im Prinzip schwierige Lebenssituationen zu überstehen, ohne dauerhaft beeinträchtigt zu sein. Kann man das sehr vereinfacht so sagen? Nein.
Ich würde sagen, das ist die häufigste Definition, ist auch die, die man findet, wenn man danach sucht. Aus einer Forschungsperspektive würde ich sagen, es geht weniger so um die Fähigkeit, die in jedem Einzelnen, jeder Einzelnen veranlagt ist, sondern es geht mehr darum, das Aufrechterhalten von Gesundheit in Gegenwart von Stress. Und da denken wir mit, dass das keine Fähigkeit ist, die in der Person statisch veranlagt ist, sondern dass es etwas ist, was sich im Leben verändern kann. Also wenn wir den Fähigkeitsbegriff da rausstreichen, würde ich damit gehen, ja.
Also wir betrachten nicht nur die individuellen Personen, sondern auch die Gemeinschaft, was das angeht. Und sowohl Krisenlagen als auch persönliche Situationen.
Genau, und denken, dass das keine stabile Eigenschaft ist, sondern eine gewisse Dynamik hat auch über die Lebensspanne.
Ja. Genau, die Dynamik wird natürlich auch heute Abend Thema sein. Auf der anderen Seite sitzt Wolfgang Schröer, er ist Pädagoge, Professor am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik an der Stiftungsuniversität Hildesheim und forscht und lehrt unter anderem auch zu Kinder- und Jugendhilfe. Und Professor Schröer ist Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums, eine eigentlich sehr wichtige Einrichtung, wie ich finde, ein interdisziplinäres Sachverständigengremium, das die Bundesregierung berät. Und da sitzen mittlerweile auch junge Leute drin, richtig?
Ja, das ist das Schöne, dass in dieser Legislaturperiode es zum ersten Mal gelungen ist, dass ein Drittel der Sitze mit jungen Menschen unter 27 Jahren besetzt ist. Das war bisher noch nie so. Das Bundesjugendkuratorium ist gesetzlich verankert und es ist nicht nur eigentlich, es ist ein sehr wichtiges Gremium und es ist ein Qualitätssprung. Ich habe das Bundesjugendkuratorium erlebt ohne die Expertinnen unter 27 und jetzt mit. Und ich muss sagen, seitdem ist es eine neue Qualität in den Diskussionen und in den Beratungsprozessen.
Herzlich willkommen, Herr Schröer. Schön, dass Sie da sind. Und die dritte im Bunde ist Dr. Jennifer Siemann. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ist vor allen Dingen heute Abend deshalb bei uns, weil sie den sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Wolfsburg leitet. Willkommen, Frau Siemann.
Ja, danke schön.
Ich bin Journalistin, deswegen habe ich eben schon eine schlagzeilenhafte These formuliert. Aber weil ich im Speziellen Wissenschaftsjournalistin bin, bin ich es geübt, solche Thesen dann selber auch direkt wieder zu hinterfragen. Das würde ich gern zum Anfang machen. Ganz allgemein beim Stichwort, wir leben in einer Zeit der Krisen, die Jugend ist in der Krise, Frau Schäfer. Wie nah ist dieses medial vermittelte gesellschaftliche Bild von der Jugend in der Krise, von Kindern, denen es immer schlechter geht in der Wirklichkeit?
Ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Ich glaube nicht, dass es jetzt, wenn wir auf lange Zeitspannen schauen, eine wahnsinnige Inflation von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen gibt. Die beste Datenlagen haben wir international. In Deutschland sieht es manchmal ein bisschen dürftiger aus. Aber wenn wir internationale Studien beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation anschauen, die sich die letzten 30 Jahre bis zur Pandemie anschauen, dann sehen wir da relativ viel Stabilität und relativ wenig dramatische Verschlimmerung. Wir sehen eine Dynamik, was einzelne Erkrankungen geht. Manche Erkrankungen werden ein bisschen häufiger, andere werden ein bisschen seltener. Wir sehen aber, wenn wir dann in die Phase der Pandemie schauen, relativ gut belegt eine Verschlechterung der Gesundheit, der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Und das ist meiner Meinung nach auch kein Katastrophenjournalismus. Und das ist so quasi. Wir haben zahlreiche Übersichtsarbeiten, die das zeigen. Da haben wir auch Studien aus Deutschland, die einfach zeigen, dass es mehr Kinder gibt, die mentale Belastung Symptome entwickeln, aber auch eine verringerte Lebensqualität haben. Ich glaube, es ist wichtig, immer beides anzuschauen. Also einmal zu schauen, wie viele Symptome im jetzt klinisch-psychologischen Sinne hat ein Jugendlicher oder eine Jugendliche und gleichzeitig auch zu gucken, wie ist denn die Lebensqualität, weil es geht bei Gesundheit nicht nur um die Abwesenheit von Symptomen, sondern auch um, dass es einem gut geht. Und da sehen wir, haben wir manifeste Veränderungen während Covid gesehen. Wir sehen in den Daten beispielsweise des RKIs auch, dass das teilweise wieder rückläufig war. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz auf dem präpandemischen Niveau, wenn wir die letzten Studien anschauen, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine sich immer zuspitzende Situation ist. Wir sehen aber international, auch wenn wir in andere Krisen schauen, und es, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass wir in einer Zeit leben, in der wir sich beschleunigende Krisen haben, wenn wir auch an die Klimakrise denken, wenn wir teilweise an bewaffnete Konflikte denken, dann sehen wir relativ robust, dass Kinder und Jugendliche die sind, die von diesen Krisen am stärksten betroffen sind, was ihre mentale Gesundheit angeht.
Frau Siemann, zu Ihnen kommen junge Menschen besonders dann, wenn es schon arg ist? Sie sehen aber auch andere, auch darüber wollen wir noch später sprechen im Rahmen Ihrer Präventionsprojekte. Würden Sie von einer Krise der psychischen Gesundheit junger Menschen sprechen?
Wir können tatsächlich auch nicht eine Zunahme verzeichnen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, die den Weg zu uns finden, wie viel wir überhaupt am Tag schaffen. Von daher gibt es natürlich keine dramatische Steigerung jetzt an Fällen. Was wir aber erleben, ist eine Zunahme an krisenhaften Zuspitzungen. Also weil Kinder, Jugendliche auf Wartelisten stehen, darauf warten, dass irgendwas passiert, Eltern hilflos sind, den Weg nicht finden und dann tatsächlich ziemlich spät erst sozusagen den Weg zu uns finden und dann die Hilfe sehr dringend ist.
Stichwort Wartelisten, bevor wir Herrn Schröers Perspektive auch noch reinnehmen. Ich weiß, Frau Schäfer, dass Sie da so ein bisschen Zahlen haben, weil eigentlich weiß man über Wartelisten ja oft gar nicht so viel. Wie lang sind denn so Wartelisten in Deutschland?
Ja, also Wartezeiten sind auch, da ist es wichtig, die Pandemie anzuschauen. Wartezeiten sind da auch gestiegen. Wir haben aber insgesamt zu lange Wartezeiten. Also wir haben häufig Wartezeiten von etwa ja so 10 Wochen auf ein Erstgespräch überhaupt. Dann haben wir häufig auch nochmal Wartezeiten von einem ersten Gespräch mit einer Therapeutin, mit einem Therapeuten, bis dann eine Behandlung beginnt. Auch da sind wir quasi im Bereich, dass es Laut Studienlage sprechen da jetzt eher so von 25 Wochen an der oberen Grenze. Wenn ich in meine, also in meine, die gehört mir nicht, aber in die Ambulanz schaue, die ich wissenschaftlich leite, sind das ehrlich gesagt zu optimistische Zahlen. Wir haben längere Wartezeiten, insbesondere für Psychotherapien, die sich bei uns auf mehrere Jahre belaufen. Und ich weiß jetzt im Umkreis in der Stadt Braunschweig, dass das auch bei Niedergelassenen der Fall ist. Also wenn wir Therapiebedarf feststellen, dann bedeutet das auch immer, dass ich den Eltern und den Jugendlichen oder Kindern kommuniziere, dass ich denke, das wird mindestens ein Jahr dauern, wenn es gut läuft. Realistisch sind wahrscheinlich eher 2 Jahre. Auf unserer Warteliste sind es aktuell 3 Jahre quasi. Also sind wir schon in einem relativ unzumutbaren Bereich teilweise.
Herr Schröer, für diese Eingangsfrage würde ich Sie trotzdem auch gerne nochmal fragen, weil Sie haben als Pädagoge natürlich auch nochmal eine erweiterte Perspektive darauf, weil Sie auf noch mehr Kinder gucken, die eben weit unterhalb der Schwelle sind, wo sich eine Krankheit manifestiert hat. Wie lesen Sie Schlagzeilen von der Jugend in der Krise?
Ja, erstmal würde ich sagen, das Jugendalter ist generell ein Alter, wo es immer kriselt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine Lebensphase, in der jeder und jede, die sich erinnert, an bestimmte Krisenkonstellationen. Darum ist es schwierig, mit dem Krisenbegriff dort so zu arbeiten in dieser Perspektive. Als zweites würde ich dazu sagen, wir hatten eine latente Tendenz in der Öffentlichkeit, die Jugend zu stark zu pathologisieren und dann sie darzustellen, als seien sehr viele psychisch krank. Ich bin eher um die Diskussion sehr froh in diesem Kontext, weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine so differenzierte Diskussion hatten, und die sollten wir weiterführen, über das psychische Wohlbefinden und eben auch Unwohlbefinden von jungen Menschen. Dass es uns das jetzt gelungen ist, das differenzierter zu betrachten, ist ein ganz wichtiger Schritt. Das hat auch nichts mit, wie einige denken, in der Öffentlichkeit Verweichlichung oder anderen Fragen zu tun, sondern es ist endlich gelingt, über psychisches Wohlbefinden mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist eine Chance, die wir jetzt haben, und die sollten wir ergreifen, das will ich zu tun und uns dazu öffnen. Und dann, wenn wir dafür den Krisenbegriff brauchen, nehme ich den gerne in Kauf.
Sie haben gerade schon angesprochen, differenzierter darüber sprechen, was ja auch bedeutet, dass wir mit den Begrifflichkeiten vorsichtig sein müssen. Einerseits bedeutet natürlich, wenn wir einen gewissen Anteil von psychisch kranken Kindern haben, heißt das nicht, dass es allen anderen komplett gut geht. Das heißt aber andersrum auch nicht, dass Kindern, denen es psychisch nicht so ganz gut geht, die automatisch gleich eine manifeste Erkrankung haben. Fangen wir mal mit den erkrankten Kindern an oder mit den Kindern, die im Bereich davor sind. Es gibt eine renommierte Studie dazu, die COPSI-Studie, Studie zu Corona und Psyche vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Da wurden Kinder und Jugendliche über mehrere Jahre hinweg befragt, untersucht, und man hat festgestellt, im 3. Jahr nach Pandemiebeginn 2022 hatten immer noch 23% der Kinder und Jugendlichen psychische Auffälligkeiten. Wohlgemerkt Auffälligkeiten, Begrifflichkeit darauf achten. Trotzdem, ich finde das immer noch eine wahnsinnig hohe Zahl, auch wenn die nach der Pandemie wieder gesunken ist. Wie sehen Sie das, Frau Schäfer? Hoffen Sie, dass das auch noch ein Corona-Effekt ist, der dann irgendwann wieder besser wird? Oder macht Ihnen diese Zahl als solche große Sorgen?
Ich glaube, das Wichtige ist, differenziert zu betrachten. Ich glaube, es sind so 15% der Kinder und Jugendlichen, wo wir wirklich von einer manifesten psychischen Erkrankung ausgehen können. Die Zahlen sind auch im Erwachsenenalter hoch. Also es ist nicht so, dass es im Erwachsenenalter eine Ausnahme ist, quasi psychisch krank zu sein. Wir haben hier auch mindestens 20% psychische Erkrankungen in der Allgemeinbevölkerung. Ich glaube, das ist so. Es wäre wünschenswert, das langfristig zu reduzieren. Ich finde, es ist jetzt aber auch nichts, was derart alarmierend ist, dass wir jetzt in einer akuten Krise sind, die ganz dramatisch ist quasi. Während Corona haben wir aber Effekte dieser gesellschaftlichen Krise gesehen quasi, die dann in eine Zeit kommt, die für viele Menschen, da bin ich völlig bei Ihnen, per se krisenhaft ist quasi. Und da wirken quasi Krisen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene zusammen. Das muss man sich differenziert anschauen. Und ich glaube, es ist wichtig, da genau hinzuschauen. Also zu schauen, gerade auch in diesem Bereich der Kinder und Jugendlichen, die Belastung zeigen, die vielleicht aber auch noch nicht erkrankt sind. Und sich die Frage zu stellen, was können wir da tun quasi? Also was können wir tun, um entstehende Erkrankung zu verhindern? Wie können wir Jugendliche in ihren und auch Kinder in ihren Stärken stärken, um mit diesen Herausforderungen umgehen zu können? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, dieser Präventionsbereich, weil wir wissen aus Meta-Analysen, dass 50% aller psychischen Erkrankungen vor dem 18. Lebensjahr entstehen oder erstmals auftreten. Und das ist wahnsinnig wichtig, da aktiv zu werden. Ich glaube, das ist eine große Chance, da jetzt differenzierter hinzuschauen, zu schauen, was kann man machen und dabei nicht in so eine dauerhafte Empörung zu verfallen, dass jetzt die Situation ganz dramatisch ist. Ich glaube, die Situation erfordert Handlung, aber sie ermöglicht auch quasi neue innovative Ansätze zu entwickeln, da zu unterstützen und Jugendlichen dabei zu helfen, wenn es schwierig ist, vielleicht trotzdem keine psychische Erkrankung zu entwickeln.
Mhm. Gibt es denn Bereiche, in denen man besonders zuversichtlich ist, dass das gelingt? Also ich habe eben schon angesprochen, Depressionen gibt es, Angstzustände, die sich auswachsen können zu einer Erkrankung. Essstörungen hören wir immer wieder bei Mädchen. Vielleicht Frau Siemann, gibt es da Krankheitsbilder, bei denen Sie sagen, besonders da kann Prävention vielleicht gut gelingen?
Ja, ich glaube tatsächlich, die Sie eben genannt haben, das sind ja schon genau Krankheitsbilder oder erstmal Symptome, denen man entgegenwirken kann, wo man wirklich durch gewisse Kompetenzen, Ressourcen, rechtzeitig drüber reden, aufmerksam sein, tatsächlich schon frühzeitig entgegenwirken kann und tatsächlich versuchen kann, dann einer Erkrankung entgegenzuwirken. Da wären wir dann aber wieder bei den Wartezeiten. Was mache ich sozusagen rechtzeitig und an wen kann ich mich dann wenden, wenn ich erste Symptome bemerke, wenn das Umfeld aufmerksam ist, dann möchte es natürlich auch recht frühzeitig einen Rat haben und auch ein Angebot, was kann ich jetzt tun? Ich bemerke das bei meinem Kind, bei meiner Freundin, bei meinen Bekannten und möchte nun rechtzeitig eine Einschätzung haben, ist das jetzt schon behandlungsbedürftig, ist das eine Erkrankung oder ist das noch etwas, wo eine Beratung, ein Hilfsangebot, welcher Art auch immer, das Richtige ist.
Das ist also der große Bereich der Präventionsangebote. Ich möchte da gern später nochmal drauf zu sprechen kommen, weil wir dann sehr konkret uns auch Beispiele angucken können. Was sind denn die Erkrankungen, die Sie am meisten sehen im sozialpsychiatrischen Dienst und hat sich das verändert?
Also im sozialpsychiatrischen Dienst haben insbesondere die Bereiche Depression, Ängste und Suizidalität zugenommen. Da haben leider auch gerade die Mädchen aufgeholt. Die sehen wir recht viel in akuten Krisen. Das war vorher nicht. Vorher waren es eher die expansiven jungen Männer, die wir vorrangig in einem sozialpsychiatrischen Dienst gesehen haben. Ja, die Kinder auch mit Schulvermeidungen, aus welchen Gründen auch immer, Überforderungssituationen und halt bei den Mädchen auch Ängste vor der Zukunft und die sich dann auf verschiedene Art und Weise dann manifestieren.
Gibt es da eine Erklärung aus der Forschung, warum das bei Mädchen sich so entwickelt hat? Also wir kennen das alle vom Social-Media-Thema, da hat die WHO sich neulich auch nochmal zu geäußert tatsächlich mit Zahlen, aber das ist ja nur ein Teil.
Ja, wir haben generell genderbezogene Effekte quasi bei der Häufigkeit psychischer Erkrankungen. Wir sehen gerade im Kindesalter, dass Jungs ein höheres Risiko haben, eine psychische Erkrankung zu entwickeln oder die Diagnose gestellt zu bekommen. Das sind gerade so im Grundschulalter dann häufig ADHS-Erkrankungen, Störungen des Sozialverhaltens. Da ist quasi die Häufigkeit bei Jungen dann höher als bei Mädchen. Wir sehen, dass das, wenn wir in die Gesamtbevölkerung schauen, kippt quasi im Jugendalter. Und dann haben Mädchen ein höheres Risiko für, wir sagen, internalisierende Symptome, das heißt Angst, Depression sind auch allgemein die häufigsten psychischen Erkrankungen. Und dieser Effekt, der stabilisiert sich dann über die Lebenszeit. Also Frauen haben generell ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken. Da gibt es viele Ideen, warum das so ist. Die reichen von hormonellen Effekten quasi, weil man eben sieht, dass die Pubertät hier so ein zentrale Zäsur ist in diesen Erkrankungshäufigkeiten. Also das ist eine Hypothese, dass das vielleicht hormonelle Einflüsse sind. Natürlich auch soziale Einflüsse, welche Rolle spielen, soziale Rollenvorbilder spielen quasi, tradiertes Umgehen mit Emotionen. Meiner Kenntnis nach gibt es nicht diesen einen Faktor, der diesen Gender-Effekt erklärt. Was ein häufiger Faktor ist, den ich ganz interessant finde zu bedenken, ist, dass wir auch ein unterschiedliches Maß an Stressoren haben, was Personen erleben, je nach Gender quasi. Wir sehen, dass Frauen, Mädchen teilweise mehr Stressbelastungen erleben quasi und berichten als Jungen oder Männer, gerade im späteren Leben. Und man denkt, dass quasi ein Teil des Effekts auch auf diese unterschiedliche Stressorexposition zurückgehen könnte. Und wenn wir die quasi kontrollieren könnten, was wir natürlich ethisch nicht können, dass die Effekte kleiner werden würden, ja.
Mit kontrollieren meinen Sie jetzt in der Studie als ein Faktor rausrechnen?
Genau, wenn wir sie rausrechnen könnten quasi. Und die beste Art der Kontrolle ist immer das Experiment, aber das wäre in dem Fall unethisch.
Ein großes Problem in der psychologischen Forschung. Und jetzt haben wir noch nicht über die diversen Geschlechter gesprochen. Ich möchte das an der Stelle auch mal zurückstellen, weil dafür vielleicht der Abend nicht reichen wird. Herr Schröer, wir haben jetzt schon, waren wir schon wieder im Bereich tatsächlich der Erkrankungen. Neben der COPSI-Studie gibt es aber eine andere wichtige Studie, die sich mit eben dem größeren Bereich befasst, an der Sie beteiligt waren, die JUKO-Studie. Auch da haben Sie im April 2020 begonnen, 4 Befragungswellen und die Lebensqualität der größtenteils hoffentlich eigentlich gesunden Kinder und Jugendlichen untersucht, indem Sie sie befragt haben. Haben Sie den Eindruck, dass sich diese Zahlen und Trends, die man sieht bei den kranken Kindern, dort ähnlich zeigen? Also, dass man sozusagen die Prävention daraus begründen kann, wie geht es den Kindern? Weil Sie haben da sehr qualitativ gearbeitet. Die Kinder und Jugendliche haben selbst auch in Freifeldern äußern dürfen, wie es ihnen geht in dem Fragebogen.
Ja, ich glaube, wir haben ein ganz schlichtes Ergebnis gehabt. Die jungen Menschen haben angegeben, dass sie sich psychisch belastet fühlen, also Selbstangaben, sich selbst psychisch belastet fühlen. Das heißt nicht, dass sie psychisch krank sind, sondern sich belastet fühlen. Überproportional, die gleichzeitig angegeben haben, dass sie keine Orte haben, um mit anderen Jugendlichen abzuhängen, dass sie wenig Orte finden, die ihnen angeboten werden, um Freizeit zu verbringen mit anderen Menschen. Und die wenig intensive Gesprächspartnerinnen in dieser Form hatten. Das ist so schlicht, wie wir uns das alle denken können. Diejenigen haben auch häufiger geäußert, dass sie Zukunftsängste haben. Und das konnten wir einfach sehen, dass dort auch, wo Jugendclubs geschlossen waren, ganz einfach, wir diese Effekte dann finden. Und das ist auf der anderen Seite erstmal eine wichtige Nachricht für so etwas, für die alltägliche Arbeit mit jungen Menschen, die Gesprächsarbeit. Das ist nicht irgendwie was überher ist, sondern wie wichtig das ist, diese Formen zu haben, in der Niedrigschwelligkeit, in der Breite, überall in den Regionen und vor Ort in den Sozialräumen. Das ist ganz zentral. Und ein anderes ist, wo wir noch weiter hingucken, dass wir häufig über Einsamkeit im Alter reden. Wir haben aber auch eine Gruppe von jungen Menschen, die sich einsam in Kindheit und Jugend fühlt. Und das heißt nicht unbedingt allein sein, sondern die sich auch einsam in Gruppen fühlt. Und da ist es auch, wenn wir viel über Einsamkeit gerade reden, auch genauer nochmal hinzugucken, was heißt das in Kindheit und Jugend? Und da zeigt dieses gesamte Thema, dass wir unser Bild von Kindheit und Jugend, wir müssen das in der Lebenszeit sehen, wir haben häufig eine romantisierte Vorstellung von Kindheit und Jugend, da darf es keine psychischen Belastungen geben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es in Kindheit und Jugend viel Druck gibt, da wäre es ein Wunder, wenn es da keine psychischen Belastungen gäbe. Aber das müssen wir stärker anerkennen, um mit den Kindern auch Orte zu finden, damit umzugehen, niedrigschwellig mit ihnen zu arbeiten und nicht davon ausgehen, eine Romantisierung von Kindheit, das ist alles ganz glatt, ohne psychische Belastung. Das kann es in einer Gesellschaft wie unserer gar nicht geben.
Da drängt sich aber ein bisschen die Frage auf beim Stichwort Romantisierung. Romantisieren wir denn die Vergangenheit? Weil man sagt, wir leben heute in einer Zeit, in der das so ist. Es liegt ja aber auch nahe zu denken, wir haben früher gar nicht so genau hingeguckt, wie es Kindern und Jugendlichen psychisch ging.
Ja, das würde ich ganz klar sagen. Also ich würde sagen, wir haben vieles weggedrückt in dieser Form und zu wenig thematisiert. Und Ventile haben sich junge Menschen vielleicht in anderen Zeiten woanders gesucht. Das können wir jetzt nicht so sagen, wo oder wie. Aber ich würde sehr stark in diesem Punkt vor einer Romantisierung der Vergangenheit und geradezu warnen. Das wäre, glaube ich, vollkommen falsch.
Was die Orte angeht, jetzt ist diese Studie ja in der Pandemie angefangen worden, aber zum Glück waren ja Jugendclubs jetzt nicht 3 Jahre lang geschlossen, sondern über einen sehr langen Zeitraum, einen zu langen. Sie haben aber auch gesagt, es gibt Kinder und Jugendliche, die sich auch in Gruppen einsam fühlen. Und Sie haben in der Studie sich auch mit dem Sozialverhalten beschäftigt. Ein Drittel der Befragten in der letzten Welle hat angegeben, im Umgang mit anderen unsicher geworden zu sein. Kann das direkte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben, wenn man über einen längeren Zeitraum den Umgang mit anderen verlernt?
Ja, die Frage würde ich dann gerne weitergeben an die Expertinnen. Aber für uns ist da auch wieder wichtig zu sehen, dass wir viel mehr mit den Pädagoginnen arbeiten, in Schule, in allen Einrichtungen, dass wir auch dieser Herausforderung jetzt uns stellen, mehr über psychisches Wohlbefinden auch in den Einrichtungen zu reden. Das ist wahnsinnig wichtig und wir bekommen das auch mit von Sozialpädagoginnen, von Lehrerinnen und andere, die sagen, ja, es wird auch von den jungen Menschen mehr eingefordert. Wir sehen dieses und wir sind aber noch nicht so vorbereitet, weil wir sehr versäult mit den Themen umgehen. Wir Pädagoginnen, da müssen wir uns auch ein wenig an die eigene Nase fassen, delegieren das gerne in die Psychologie in dieser Form und schieben es dann ab. Das wäre aber vollkommen falsch. Das ist eine Aufgabe der nächsten Jahre, diese Delegation zu durchbrechen. Das heißt nicht, dass wir Pädagoginnen den Psychologinnen was wegnehmen möchten, sondern dass wir mehr zusammenarbeiten müssen.
Die Frage weitergeben, das tue ich jetzt mal, Frau Schäfer. Sozialverhalten, also soziales Miteinander, das kann ja auch anstrengend sein, das kann ja auch ein Stressfaktor sein für Kinder und Jugendliche. Ist das trotzdem etwas, was gestärkt werden muss, gerade was gesellschaftliche Teilhabe angeht?
Ja, ich muss sagen, ich habe mich gerade sehr gefreut, dass Sie das aus der qualitativen Forschung berichten. Ich selber bin ja eher eine quantitative Forscherin. Und das ist etwas, was wir deutlich sehen, dass soziale Unterstützung, Beziehungen, die Qualität von Beziehungen ganz wichtiger Resilienzfaktor sind. Das sehen wir deutlicher im Erwachsenenalter, nicht weil es da wichtiger ist, sondern weil wir die bessere Datenlage haben. Das zeigt sich sehr konsistent in ganz verschiedenen Bereichen. Aber da gehe ich völlig mit. Und da vielleicht jetzt weg von den großen Studien und eher auch bezogen auf das, was wir in unserer Ambulanz erleben. Wir haben in der Tat nach Corona erlebt quasi, dass wir eine vermehrte Anzahl von Jugendlichen hatten, die mit sozialen Ängsten zu uns kamen. Ich glaube, es ist selten, dass jemand noch nie so ein soziales Angstgefühl hatte und dann plötzlich überfällt es ihn während der Pandemie. Aber viele Menschen können unter gewissen Umständen quasi gewisse Erkrankungen entwickeln. Und sicher hat jeder von uns auch solche Sollbruchstellen, die wir hier sitzen, Erkrankungen, die wir hätten entwickeln können. Und ich glaube, man kann sich das eher so vorstellen, dass die Corona-Pandemie wie auch andere stressreiche Situationen dann dazu führen können, dass sich die Bedingungen so verändern, dass wir vielleicht diese Sollbruchstelle, die aktiv wird und wir so eine Angst entwickeln quasi. Und eine lange Zeit raus sein aus sozialen Kontakten ist selten eine gute Idee. Das mag in einzelnen Fällen stressig sein, im sozialen Kontakt zu sein, aber wenn wir mal unterm Strich schauen, ist es meistens eher hilfreich, würde ich sagen. Das zeigt sich doch relativ konsistent in ganz verschiedenen Forschungskontexten. Und ja, das haben wir nach Corona gesehen quasi, dass ja vielleicht hier so Trainingseffekte verloren gingen. Und für die Kinder und Jugendliche, für die das schon immer schwieriger war, mit anderen in Kontakt zu treten, für die ist dann vielleicht irgendwann die Hürde zu groß geworden, wenn ich die anderen jetzt nicht 2 Tage nicht mehr gesehen habe, sondern irgendwie 2 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr nur noch über eine digitale Kachel gesehen habe. Und ich glaube schon, das sind Pandemiefolgen, die auch noch da sind, ja.
Die auch länger wirken als bei den Erwachsenen?
Das ist schwer zu sagen. Quasi aus einem Bauchgefühl heraus kann man darauf vielleicht eine Antwort geben. Ich kenne gerade keine Datenquelle oder keine seriöse Quelle, die ich da heranziehen würde. Ich glaube, da müssen wir irgendwie auf die spezifische Situation von Jugendlichen und Kindern schauen, die in der Pandemie einfach eine ganz andere war. Wir hatten quasi durch den Wegfall dieses Präsenzunterrichts vielerorts eine Situation, die relativ homogen sehr viele Kinder und Jugendliche sehr erheblich in ihren Alltagen unterbrochen hat, quasi in dem, was immer da war. So homogen hatten wir das bei Erwachsenen nicht quasi. Da gab es viele Personen, für die hat sich nichts geändert. Die waren schon immer im Homeoffice. Ich gehörte zu dieser Zeit zu diesen Menschen. Es gab andere, da war plötzlich alles anders. Aber ich glaube, wir hatten bei Kindern und Jugendlichen da schon diese Kontaktabbrüche, die deutlich homogener waren und die wirken nach. wenn wir die jetzt bei Erwachsenen gehabt hätten, ob das genauso nachwirken würde, wäre jetzt Spekulation.
War auch eine andere Situation tatsächlich für Erwachsene, weil auch wenn einige von uns im Homeoffice waren, in Deutschland war es nicht so, dass alle im Homeoffice waren, während alle Kinder eine gewisse Zeit zu Hause bleiben mussten. Frau Siemann, Sie haben eben schon so genickt, als es um auch die Sozialkontakte ging. Herr Schröer hat eben zwei verschiedene Bereiche angesprochen. Orte zum Abhängen, also wo man einfach sein kann und Leute treffen kann. Und dann gibt es aber natürlich auch die Strukturen, die eigentlich von uns Erwachsenen angeboten werden. Da muss man ja auch Lust drauf haben, als Jugendlicher dorthin zu gehen, Strukturen wahrzunehmen, die zum Beispiel einen Austausch auch über die psychische Gesundheit ermöglichen. Wie erleben Sie die Bereitschaft von Kindern und Jugendlichen, sich überhaupt auf Angebote einzulassen, wo es dann genau um die Thematisierung ihres psychischen Wohlbefindens geht?
Ich erlebe das sehr unterschiedlich. Also aus dem Alltag raus haben wir tatsächlich mal versucht, ein Angebot für Kinder zu machen und merkten dann ganz schnell, wir sind Konkurrenz zu allen anderen Angeboten. Das fanden die jetzt nicht so spannend. Wenn wir das dann abgewandelt haben in, wir machen Spiele über Gefühle, solche Dinge, dann klappte das schon wieder. Und es gibt da ja auch wunderschöne Bücher, Filme, die man damit einbeziehen kann. Und dann kommt man auf einmal ins Gespräch. Bei den älteren Jugendlichen erlebe ich das auch sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die wirklich viel mehr als früher über psychische Gesundheit, über was tut mir gut, was brauche ich, sprechen und wirklich da auch nah an ihrem Gefühlen und ihrem, ja, wie geht's mir heute sind, und andere sind doch sehr verkopft, die muss man so ein bisschen drauf stoßen, dass man das doch auch mal tun sollte, darüber reden. Was wir manchmal schwierig finden, ist so dieses Kontinuierliche am Ball zu bleiben. Das wird dann doch schnell abgesagt, der Termin, ganz kurzfristig, 5 Minuten vorher, ich habe doch was anderes zu tun und heute ist mir nicht danach, mich jetzt mit anderen zu treffen und drüber zu sprechen. Im Bereich der Selbsthilfe erleben wir wenig wirklich kontinuierliche Jugendtreffen, die sich mit seelischer Gesundheit auseinandersetzen. Manchmal mal so das Gefühl, wir versuchen das sozusagen so ein bisschen rüber zu stülpen. Also es ist nicht ganz so leicht, über das Thema zu reden.
Das heißt, das wird nach wie vor in Ihrem Eindruck nach von vielen auch noch ganz anders wahrgenommen als körperliche Gesundheit? Da hat man ja keine Hemmung, mir tut was weh, ab einer bestimmten Schwelle muss ich zum Arzt.
Ja, also wir haben durchaus Verbesserungen in den letzten Jahren mit dem Umgang mit der Thematik seelische Gesundheit und seelische Erkrankung gehabt, aber die Stigmatisierung ist weiterhin da. Und ich glaube, bei den Jüngeren nicht ganz so viel wie bei den Älteren, aber es ist schon schwierig, wirklich einfach genauso über seelische Gesundheit oder über eine psychische Erkrankung zu sprechen wie über eine andere Erkrankung. Also ich erlebe das selbst zwischen den Professionen.
Aber es gibt ein schönes Präventionsprojekt, das Sie haben. Das würde ich an der Stelle, weil es so gut passt, gerne einmal ansprechen. Verrückter Und heißt es. Da gehen Sie in Schulen und sprechen erstmal mit allen Kindern. Können Sie das mal beschildern, wie das
ist? Ja, genau. Also dieses Projekt, oder sind Schulprojekte, weil wir jedes Mal in eine Schule gehen. Deswegen ist es dann ein Projekt für die Schule. Das wurde in Leipzig entwickelt und wir sind im Prinzip eine der vielen Partner, die das anbieten. Und da gehen wir so ab Klasse 9 in die Schulen und sprechen zusammen mit einem Experten im Bereich der Psychiatrie, der nämlich Psychiatrie erfahren hat, und kommen ins Gespräch mit den Jugendlichen im Beisein möglichst der Lehrer. Die lernen dann auch ihre Schüler in der Klasse ganz anders kennen und sprechen erstmal darüber, was wisst ihr überhaupt von psychischen Erkrankungen, von Psychiatrie, von Psychologie? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Was ist das? Das ist immer ganz spannend. Da hören wir viele Vorurteile, aber auch ganz viel Wissen schon. Und dann im zweiten Teil dieses Angebots geht's dann darum, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Im Prinzip wird dann ein kleines Thema bearbeitet von den Schülern und den anderen vorgestellt. Das kann der Notfallkoffer für die Seele sein, der gepackt wird. Oder wie würde ich damit umgehen, wenn jemand wieder in meine Klasse kommt, der vorher in der Klinik war? Was machen wir denn jetzt? Und das wird dann den anderen präsentiert. Und am Ende berichtet dann der psychiatrische Experte über sein Leben, Auszüge, so wie es ihm gerade in den Sinn kommt. Und am Ende wird dann auch diskutiert und auch noch über Hilfsangebote gesprochen. Und ja, dann kommt der eine oder andere und fragt dann auch mal nach und, ja, wie soll man sagen, outet sich.
Frau Schäfer hatte eben schon angesprochen, dass globale Krisen Kinder und Jugendliche eigentlich am härtesten treffen. Das ist ja auch eine Frage, wie wirkt sich das auf unsere seelischen Zustände aus, auf Resilienz und so weiter. Herr Schröer, Sie haben in der Studie auch solche Dinge abgefragt. Ich habe auch noch mal eine andere Zahl aus einer anderen Studie. In der Shell-Jugendstudie, die vor kurzem veröffentlicht wurde, haben 81% der Befragten gesagt, Angst vor Krieg in Europa sei gegenwärtig ihre größte Angst. 2/3 sorgen sich noch besonders um die wirtschaftliche Lage und möglicherweise steigende Armut. Unterscheiden sich Kinder davon Erwachsenen nach ihren Erkenntnissen, wie weit das tatsächlich Einfluss auf ihr Wohlbefinden nimmt?
Ich denke, dass Kinder das anders wahrnehmen und auch anders damit konfrontiert werden. Und auch wir sprechen ganz automatisch mit jungen Menschen anders darüber, als wir darüber reden. Das ist in unserem Sprachduktus, das ist, glaube ich, jedem deutlich. Was mir aber wichtig wäre, und das schließt vielleicht an das Gesagte an, ich hatte kürzlich zu dem Thema eine Kollegin aus Finnland bei mir im Seminar, die mich danach verdutzt angeguckt hatte und gesagt hat, Mann, oh Mann, Schröer, was machst du da? Du redest vollkommen mit den Studierenden auf einem abstrakten Level darüber. Du machst ja gar keine Emotionsarbeit. Was machst du mit den Studierenden? Du diskutierst nur darüber mit denen, aber ihr fühlt die Krisen ja gar nicht miteinander hier im Seminar. Ich habe sie genauso angeguckt, habe gedacht, oh Gott, was soll ich jetzt machen? Aber danach ist mir deutlich geworden in dem Gespräch, schon bei der Ausbildung unserer Pädagoginnen und anderen machen wir ganz wenig emotionales Wohlbefinden, auch in der Art, wie wir das in unsere pädagogische Praxis überführen, wie wichtig das ist, in Schule, in Jugendhäusern überhaupt die Sprache zu haben für Emotionsarbeit. Und ich habe danach ziemlich unser Curriculum mal angeguckt und gedacht, oh Gott, die Frau hat vollkommen recht, wir müssen uns mal schütteln, dass wir reden nur auf einem abstrakten Level darüber und so sollen dann unsere Pädagoginnen in die Einrichtungen, in die Schulen, in die Jugendhäuser gehen und da so abstrakt darüber reden, ohne dass sie irgendwelche Methoden, Ansätze, Perspektiven von emotionaler Arbeit haben, wie wir das erleben. Weil wir Erwachsenen können das ja auch nicht so abstrakt alles mal kurz für uns klären, besprechen und dann in unsere Kategoriekästchen einsortieren und dann geht's uns weiter gut. Wir durchleben das ja auch, das merken wir, aber in der pädagogischen Praxis haben wir wenig, um das entsprechend emotional zu verarbeiten.
Das heißt, auch da könnte man von einer Versäulung sprechen. Wir haben die Pädagogen eine Säule, wir haben die Psychologen und die Verbindungen sind zu gering. Frau Schäfer, emotionale Arbeit, wie viel hat das mit Resilienz zu tun, gerade auch was so globale, was Krisen angeht?
Viel. Ich glaube, mit die wichtigste Resilienzstrategie sind Emotionsregulationsfähigkeiten und auch einer der bestbelegten Resilienzfaktoren. Und ich glaube, da bin ich völlig dabei, dass wir da stärker irgendwie professionenübergreifend denken müssen. Weil ich glaube, wenn wir sowas vermitteln wollen, das ist super wichtig. Das ist quasi Lernen über mentale Gesundheit, also mentale Gesundheitskompetenz erwerben. Und das ist etwas, das sollten Kinder und Jugendliche in Deutschland meiner Meinung nach nicht in Psychotherapien primär tun, weil das ist per Definition eine Krankenbehandlung. Aber natürlich sind Schulen ein toller Ort quasi, um sowas zu lernen, um sowas zu erwerben. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass quasi Inhalte zur mentalen Gesundheitskompetenz auch Gegenstand von regulären Curricula sind und nicht von einem Projekttag, der für interessierte Personen angeboten wird, sondern dass SchülerInnen einfach die Chance haben, regelhaft Wissen über mentale Gesundheit zu erwerben und regelhaft auch Wissen darüber zu erwerben, wie können sie denn mit Belastungen umgehen. Weil was, glaube ich, auch völlig illusorisch ist, ist, dass wir auf eine Umwelt, auf eine Zeit warten, in der diese Stressoren ausradiert sein werden. Die wird es immer geben, quasi in den individuellen Biografien. Und die sind ja auch irgendwie gut, weil durch Stressoren lernen wir auch, mit Stressoren umzugehen. Also wenn ich es geschafft habe, mit der Scheidung meiner Eltern gut umzugehen und irgendwie da durchzukommen, wird mir das vielleicht auch helfen bei späteren individuellen Krisen in meinem Leben. Und das ist gut, auf eine gewisse Art auch dieses, ich kann das meistern, das mal erlebt zu haben. Und ich glaube, da sind Schulen und damit auch Lehrkräfte ein ganz wichtiger Ort der Wissensvermittlung. Und natürlich haben wir in der Psychologie diese Strategien, wie können wir mit Emotionen umgehen und da auch viel Wissen dazu. Und das würde ich mir total wünschen, dass wir da mehr über Fachgrenzen hinausdenken und unsere Expertisen irgendwie bündeln, weil ich als Psychologin bin zum Beispiel keine Expertin dafür, wie ich jetzt SchülerInnen in einer Klasse besonders gut erreiche, weil ich das selten mache und könnte da auch viel von Lehrkräften lernen, ja.
Was sind denn noch Resilienzfaktoren, also Faktoren, die unsere Resilienz stärken?
Also da können wir verschiedene Faktoren anschauen. Da macht es Sinn, auf die individuelle Ebene zu schauen und gleichzeitig auch auf die soziale Ebene und die gesellschaftliche Ebene. Auf diesen verschiedenen Ebenen haben wir verschiedene Faktoren, die relevant sind. Wenn wir in das Individuum hineinschauen, dann ist es so, dass wir solche ja relativ so Klassiker der Resilienzforschung, würde ich sie fast nennen, haben, sowas wie Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass wenn sich mir im Leben Herausforderungen stellen, ich irgendwie auch Kompetenzen habe, mit diesen umzugehen, das irgendwie schaffen werde. So ein Gefühl von innerer Kontrolle, das ist häufig hilfreich. Wir haben auch so eine optimistische Grundhaltung, in die Zukunft zu gucken, das ist häufig hilfreich. Und dann diese ganze Reihe von Emotionsregulationsstrategien, also beispielsweise die Fähigkeit, auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel auf ein Problem draufschauen zu können, vielleicht irgendwann auch sagen zu können, in dieser Herausforderung kann auch eine Chance liegen, also so ein Umdenken können, das ist ein relativ wichtiger Faktor. Wenn wir auf die soziale Ebene schauen, dann ist es die eben schon angesprochene soziale Unterstützung. Also da haben wir die allergrößte Evidenzlage, dass das wirklich wichtig ist, quasi weniger, wie viel Unterstützung erhalte ich real, sondern meine Erwartung, wenn ich das bräuchte, wären Leute da, die mir helfen würden. Und das ist nochmal was anderes quasi. Habe ich dieses Gefühl, da sind Ressourcen in meinem Umfeld. Auf der gesellschaftlichen Ebene haben wir eine unsicherere Datenlage quasi, da will ich mich jetzt gar nicht auf einen Faktor versteifen, es ist auch ein bisschen schwerer zu beforschen. Ich will quasi ein kleines Und hinzufügen, das sind alles wichtige psychologische Faktoren, ich bin Psychologin, ich bin ein Fan psychologischer Faktoren. Wenn wir aber in die Datenlage schauen, sehen wir, dass einer der größten Resilienzfaktoren, den wir haben, sozioökonomische Sicherheit ist quasi, das Fehlen von finanziellen Sorgen. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, das mitzudenken und nicht zu kommunizieren. Wenn man ein bisschen optimistischer in die Welt schaut, dann wird einem nichts mehr etwas anhaben. Es ist immer ein Zusammenspiel von Faktoren und solche harten Faktoren sind wahnsinnig wichtig, auch dafür, dass Kinder und Jugendliche gut mit Krisen umgehen können. Wenn ich das in einer Situation relativer Armut tue, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger gut gelingen, als wenn meine Eltern bessere oder mehr Ressourcen mitbringen. Und ich glaube, das muss man immer im Kontext sehen, auch wenn man diese psychologischen Faktoren anschaut.
Das heißt, das große Ganze, was das Bundesjugendkuratorium in den Blick nimmt, kann nicht ersetzt werden durch kleinteilige Arbeit mit den Jugendlichen selbst. Belastung der Eltern ist so ein Stichwort, Frau Siemann. Sozioökonomische Belastung, aber natürlich gibt es ja auch Kinder, die psychisch kranke Eltern haben. Welche Rolle spielt das, wenn Sie so aus der Praxis darauf gucken, dass Belastungen oft erstmal in der Familie entstehen und dann an die Kinder sozusagen ungewollt weitergegeben werden?
Ja, es ist klar, dass Kinder, deren Eltern psychisch erkrankt sind, auch ein höheres Risiko haben, selbst zu erkranken. Da gibt es die entsprechenden Studien. Und natürlich versucht man auch dort wiederum entsprechend Unterstützungsangebote zu geben, möglichst frühzeitig. Wir wissen, dass einige dieser Eltern eben genau auch sozial dann nach einer längeren Erkrankung schlechter gestellt sind, dass die Familien auseinanderbrechen aufgrund einer psychischen Erkrankung. Wir oftmals mit alleinerziehenden Eltern es dann zu tun haben und die Kinder da zwischen den Stühlen stehen. Zusätzlich das Stigma des Nicht-drüber-reden-Dürfens in solchen Familien eine Rolle spielt, das Familiengeheimnis und dass all diese Faktoren zusammen dazu führen, dass auch plus Genetik, biologische Faktoren, dass auch die Kinder erkranken können.
Und auch da wiederum kennen wir gewisse Resilienzfaktoren, die vielleicht dann helfen. Eins davon ist zum Beispiel ein stabiler Erwachsener im Leben, der dann zum Beispiel wieder unterstützen kann, um auch andere, ja, ein anderes Vorbild zu sein und einfach auch andere Kompetenzen zu vermitteln, was vielleicht man im Rahmen der psychischen Erkrankung, je nachdem welche es ist, manchmal nicht kann. Die Eltern wollen ja trotzdem gute Eltern sein, aber sie können es aufgrund ihrer Erkrankung oftmals nicht.
Auch da gibt es ein Projekt bei Ihnen, ein Patenprojekt. Das wäre dann der stabile Erwachsene, der sich engagiert im Leben eines Kindes. Wie groß ist die Bereitschaft von Menschen, das zu machen? Weil wenn wir uns angucken, wie wenig Gehör Kinder- und Jugendthemen finden in der Öffentlichkeit, könnte man vermuten, es ist schwierig.
Ja, also es sind tatsächlich nicht viele. Es bedarf eines Aufrufes regelmäßig und einer, wir haben das, nennen das Schulung, wo wir gewisse Informationen auch geben, wo wir dann die potenziellen ehrenamtlichen Paten dann auch, ja, letztendlich empowern wollen, dass sie das auch machen und durchhalten, bieten immer wieder an, dass wir auch darüber sprechen, auch während der Patenschaft. Wir haben aber einige, die machen das seit vielen Jahren und das wirklich mit Engagement und Herzblut und das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
Das heißt, die beschäftigen sich regelmäßig einmal pro Woche mindestens mit
genau,
den Kindern?
Genau, die vereinbaren oftmals so einen festen Tag, das hat sich bewährt, holen die dann von der Schule oder von der Kita ab und unternehmen dann gewisse Dinge, die vielleicht die Eltern, wenn die Eltern jetzt zum Beispiel eine Angsterkrankung haben, eben nicht mit ihren Kindern regelmäßig schwimmen gehen oder es nicht schaffen, irgendwie den Sportverein kontinuierlich zu besuchen und das übernehmen dann die Paten oder auch einfach ganz Basaldinge wie basteln, vorlesen, Hausaufgaben machen, solche Dinge. Manchmal einmal im Monat, dann noch am Wochenende vielleicht mal einen Tag, damit die Eltern dann auch eine Chance haben, vielleicht für sich an diesem Tag was zu machen. Das beinhaltet so die Patenschaft. Auch Fahrradfahren lernen, all solche Dinge.
Stabile Erwachsene um sich rum haben, Herr Schröer. Diese Selbstwirksamkeit, von der Frau Schäfer gesprochen hat, die muss ja auch erstmal ermöglicht werden. Ich würde zum Abschluss gerne den Blick noch mal ein bisschen weiten aufs große Ganze. Ich habe gerade schon gesagt, Gehör zu finden mit Kinder- und Jugendthemen ist nicht einfach. Wie ist das im Bundesjugendkuratorium? Tolles Gremium, jetzt auch viele junge Leute drin. Was ist Ihr Eindruck, wie viel Gehör finden Sie, um Teilhabe und damit auch so eine Selbstwirksamkeit ermöglichen zu können?
Ja, ich setze mal da an, was vorhin gesagt wurde, der soziale Effekt. Wir haben ja bei unserem Thema dort eine doppelte Benachteiligung. Junge Menschen, die wenig existenzielle Sicherheit haben, sind stärker gefährdet, dass sie hohe soziale, psychische Belastungen haben. Und gleichzeitig finden sie aber auch weniger Unterstützung. Auch junge Menschen in prekären Lagen kommen schwieriger dann an die entsprechende Unterstützung. Also es ist ein doppelter Effekt, den wir da haben. Wenn wir von da aus weiter in die politische Landschaft gucken, ärgert es uns als Bundesjugendkuratorium, dass wir nicht mehr über Projekte wie die Kindergrundsicherung diskutieren. Sie sind ja fast von der Bildfläche verschwunden. Es heißt für uns nicht, dass man dieses Modell unbedingt machen muss. Darum geht es gar nicht. Denn was mit verschwunden ist, ist das Thema Kinderarmut. Das ist ja das Problem. Es ist ja nicht so, dass jetzt niemand mehr über Kindergrundsicherung redet und sagt, das Modell wollen wir so nicht, dass damit dann jetzt auch die Kinderarmut verschwunden wäre. Und von da aus kommen wir zu einem riesengroßen Problem. Das ist, dass es uns derzeit nur sehr schwer gelingt, bis gar nicht, kinder- und jugendpolitische Themen auf die Agenda zu setzen. Während der oder nach der Corona-Zeit gab es ein großes Aufheulen aller, des Deutschen Ethikrates, fast jeder politischer Partei. Es darf nicht wieder passieren, dass kinder- und jugendpolitische Themen wie während Corona vergessen werden. Das waren große Krokodilstränen.
Ist schon passiert, sagen Sie?
Ja, ich sehe nicht mal mehr die Krokodilstränen. Die sind auf einem heißen Stein vertrocknet wie nichts. Wir finden sie ja nicht mehr, die Themen in der Landschaft derzeit. Und das bereitet uns große Sorgen, sodass wir intensiv diskutieren, ob es in der Politik so etwas wie einen Minderheitenschutz für junge Menschen braucht in unserer Gesellschaft. Nicht, dass wir das in irgendeiner Richtung von Artenschutz oder Ähnliches diskutieren. Da geht es uns vielmehr um den Machtausgleich in einer Gesellschaft, in denen die jungen Menschen keine Form haben, auf Wahlentscheidungen und Ähnliches weitestgehend Einfluss zu nehmen, weil sie bis 18 nicht wählen. Das heißt nicht, dass ich für das Wahlrecht ab 0 bin oder Ähnliches, bitte nicht falsch verstehen. Aber es braucht einen Machtausgleich in dieser Gesellschaft, um Kinder- und Jugendpolitische Themen auf die Agenda setzen zu können. Und das fällt uns derzeit sehr schwer in der Zeit der Krisen und anderen Krisen. Und da sollten wir sehr reflexiv damit umgehen, dass wir nicht über viel Krisengerede diese Fragen vergessen, die hochexistenziell sind für unsere Kinder und Jugendlichen in dieser Form. Und darum müssen wir intensiv darüber diskutieren, wie wir das hinkriegen, dass Kinder- und Jugendpolitische Themen auch in einer Gesellschaft, in der Kinder und Jugendliche kaum Macht haben, systematisch auf die Agenda gesetzt werden.
Was wäre ein konkreter Punkt, wie man das angehen könnte? Gibt es da vielleicht auch Ideen, gerade im Kuratorium von den jungen Menschen, die dort sitzen, wie man einen Minderheitenschutz oder sagen wir es ein bisschen weicher, viel mehr Teilhabe sicherstellen könnte?
Ja, es gibt auf ganz unterschiedlichen Ebenen dort Ideen. Wir arbeiten gerade intensiv daran, junge Menschen stärker in die Politikberatung auf Bundesebene auch zu integrieren, dass in jedem Ministerium ein Konzept sein muss, wie junge Menschen in die Beratungsprozesse hereingeholt werden, wenn sie sich das angucken. Wer berät die Ministerien? Da muss man mindestens so alt sein wie ich. Jetzt verrate ich nicht mein Alter. Und kaum sieht man Menschen unter 27, die ihre Expertise, ihren Lebensalltag, ihr Umgehen mit Problemen, ihre Fragen dort mit den Politikerinnen, aber auch mit den Ministerialbeamten diskutieren. Und da arbeiten wir intensiv daran, dass dieses wesentlich systematischer passiert in dieser Form. Und wir haben derzeit ein Gremium, das sich mit unterschiedlichen Expertinnen vom Verfassungsgericht bis zu den Wirtschaftsweisen auseinandersetzt, wie man die Frage der Generationengerechtigkeit neu gestalten kann mit ganz konkreten Maßnahmen. Aber dazu braucht es politische Bereitschaft, auch bei uns in der Bevölkerung, bei uns allen und bei allen, die hier zuhören, weil wir alle drängen dieses Thema an den Rand und lassen es nicht groß werden gerade.
Würden Sie Herrn Schröer zustimmen, Frage an Sie beide, dass wir eigentlich einen Minderheitenschutz für Kinder und Jugendliche bräuchten?
Ja, in dem Sinne, dass auf jeden Fall die Themen, über die entschieden wird, dass sie an allen Themen beteiligt werden. Wie der Schutz dann aussieht, dazu bin ich da jetzt nicht so involviert, dass ich genau Ihre verschiedenen Forderungen kenne. Aber eine Beteiligung auf jeden Fall bei allen Belangen, die Kinder und Jugendliche betreffen, auf jeden Fall.
Ja, da würde ich auch völlig mitgehen. Ich schaue lieber in meinen Bereich quasi, weil ich mich dafür eher als Expertin fühle. Aber wir sehen auch, dass ganz viel Forschung über Kinder und Jugendliche gemacht wird. Nicht ganz viel, es wird viel geforscht. Ich würde mir wünschen, es würde ganz viel und mehr geforscht werden. Aber es gibt Forschungsaktivitäten in dem Bereich und ganz selten sind Kinder und Jugendliche aktiv eingebunden. Und da müssen wir besser drin werden, wenn wir Interventionen entwickeln wollen in Schulen. Wie können wir mentale Gesundheitskompetenzen vermitteln? Sollten das nicht Erwachsene tun primär, sondern es sollten Erwachsene im Austausch tun mit Kindern und Jugendlichen, die dann nämlich etwas lernen sollen quasi. Und wenn wir diese Expertisen systematisch vergessen, und das ist sehr lange auch in Forschung passiert, dann werden wir keine guten Programme entwickeln, die langfristig wirksam sind und die dort ankommen, wo wir sie haben wollen. Und ich glaube, das müssen wir auf allen Ebenen mitdenken. Und ich glaube, wir müssen systematischer darin werden, auch diesen, das ist manchmal anstrengend, das ist ein bisschen aufwendiger, aber diesen Mehraufwand, den müssen wir in Kauf nehmen, weil das wird Projekte besser machen.
Müssen wir da nicht aber auch noch ein bisschen konkreter denken? Die junge Generation ist ja noch diverser und heterogener als die ältere ist. Und wir haben eben genau darüber gesprochen. Wir sagen jetzt immer die Kinder und Jugendlichen, aber es geht ja ganz besonders um die, die eben nicht so schnell erreicht werden. Was kann man da tun, um alle Arten der Angebote auch an die Kinder zu bringen, die immer im Schatten stehen, weil sie arm sind, weil sie benachteiligt sind? Frau Siemann, vielleicht haben Sie eine Idee.
Ja, letztendlich müssen wir in ihre Lebenswelten gehen und müssen das in den Kitas, in den Schulen, in den Jugendzentren, da wo die Kinder und Jugendlichen sich aufhalten, letztendlich müssen wir vor Ort sein und es dort anbieten.
Und auch das wieder unter Beteiligung junger Menschen, auch Jugendliche für Kinder zum Beispiel vielleicht.
Ja, Sie konnten das ja, wo wir Corona schon hatten, relativ gut sehen. Im Generellen, es kam die Pandemie, was wurde gemacht? Es wurden zunächst die Lehrerinnen und Lehrer befragt, was man mit Schule zu tun hat. Dann wurden die Eltern befragt Und mit den Schülerinnen und Schülern zu reden, wie man die Regulation macht, hat wahnsinnig lange gedauert. Da waren schon alle Erwachsenen mit ihrem Latein am Ende. Da ist man dann auf die Idee gekommen, dass diejenigen auch befragt werden sollen. Und ich wünsche mir nicht, dass man sagt, man muss nicht die Lehrerinnen und die Eltern befragen, aber dass man von Beginn an genau dieses tut und die Menschen dann auch zusammenbringt. Alle jungen Menschen, mit denen wir reden, sagen ja nicht, oh, Beteiligung heißt, ihr müsst die Sachen jetzt so machen, wie wir die wollen. Sondern die Auseinandersetzung suchen miteinander, den Dialog darüber zu streiten. Und da würde ich ganz mitgehen. Das macht die Sachen nicht unbedingt einfacher. Und wir wollen, dass sie alles effizienter und dann soll man noch belegen, dass es dadurch billiger wird. Wir müssen das machen, auch wenn es konflikthafter, teurer und komplizierter wird. Aber ich denke, in der Nachhaltigkeit werden wir darüber gewinnen.
Ich setze an dieser Stelle mal einen Punkt. Man kann natürlich gerade mit dem Blick in die Zukunft noch endlos weiter diskutieren und möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Jennifer Siemann, Sarah Schäfer und Wolfgang Schröer, dass Sie heute mit uns darüber diskutiert haben. Danke sehr. Wir bedanken uns für technische Unterstützung bei unseren Kollegen aus dem NDR-Studio in Braunschweig und bei euch wie immer fürs Zuhören. Wer noch tiefer in das Thema einsteigen will, dem empfehle ich unsere Doppelfolge im Synapsen-Podcast über die Jugend von heute. Immer gewalttätiger? In der Psychokrise? Eine Recherche mit einer Menge Aha-Effekte. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, wir freuen uns über Post, Lob, Kritik und Themenvorschläge an synapsen@ndr.de. Und empfehlt uns gern weiter. Ich bin Corinna Hennig. Bis bald.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.